Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 14, Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2020 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2020 bis 2023 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023. Herr Geselle, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dieser Debatte von eben fühle ich mich noch mehr zu einem ein oder anderen Zitat, in dem ich meinen Ausführungen zum Haushalt noch kommen werde, bestärkt, diese Ihnen vorzutragen. Es kann nämlich nicht die Aufgabe von Politik sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun, sondern Aufgabe von Politik ist es, das Richtige zu tun und es eben populär zu machen. Das ist nicht von mir. Das ist vom ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel, sozialliberale Zeit. Und dazu erfordert es eben, um das Richtige zu tun und das populär zu machen, Mut und Entscheidungsfreudigkeit, auch mal die eine oder andere unbequeme Wahrheit. Und die gibt's ganz mannigfaltig, da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen, die unbequemen Wahrheiten zu akzeptieren und darauf zu reagieren und sie eben dem Gesicht dem Letzten in der Nahrungskette der deutschen Verwaltung, das sind eben wir auf Ebene der Kommunen und damit der Grundfeste unserer demokratischen Grundordnung zum Gegenstand zu machen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig in diesem Raum, diese demokratische Grundordnung, diese Werte, die eben auch durch die kommunale Selbstverwaltungshoheit dargestellt werden, gilt es ganz besonders zu schützen. Ich glaube, hier mit Fug und Recht sagen zu können, und da bin ich stolz auf meine Stadt, dass wir an zwei Terminen in diesem Jahr, am 27. Juni und am 20. Juli, hier ein klares Zeichen von unserer Stadt Kassel haben ausgehen lassen, dass wir eben für Demokratie, Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit auf dem Boden des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland stehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber man muss auch feststellen, nicht nur, dass der Schoß noch fruchtbar ist, aus dem das kroch, um Bert Brecht hier auch nochmal zu zitieren, dass wir auch zunehmend in allen gesellschaftlichen Schichten nicht nur mangelndes Demokratieverständnis, aber auch Frage der Erklärbarkeit und Akzeptanz von demokratischen Prozessen befürchten müssen. Demokratie lebt eben nun mal von der Meinungsfreiheit und der Meinungsvielfalt, auch wenn es manchmal in der einen oder anderen Debatte kaum zu ertragen und auszuhalten ist und wir uns gegenseitig hier alle, jeder auf seine Art und Weise und jeder für sich, weil das vielleicht manchmal schwer zu ertragen ist, die Meinung des anderen nachzuvollziehen, aber es geht sie nach wie vor zu akzeptieren und zu respektieren. Das wird aber in dem einen oder anderen Prozess und der einen oder anderen Debatte und Konfrontation im Augenblick auch nicht nur aus dem Schoß, der noch fruchtbar ist, aus dem das kroch, sondern auch in anderen politischen Fragestellungen in Frage gestellt. Ich finde es gut, dass sich Menschen, gerade auch junge Menschen, das gibt einem Hoffnung und Mut für die Zukunft, und die müssen alle nicht unserer oder schon gar nicht meiner Meinung sein, für die Zukunft unserer Gesellschaft, unseres Planeten oder Menschen auch, wie wir das vorhin debattiert haben, für eine Fortbewegungsform einsetzen, Unterschriften sammeln, Bürgerbegehren starten, zum Bürgerentscheid bringen und hier auch die politischen Vertreter mit ihrer Meinung wachrütteln. Da gibt es überhaupt keinen Dissens, das ist gut, so funktioniert Demokratie. Wichtig ist es für uns, dann aber eben hinzuhören, Stimmen ernst zu nehmen und natürlich auch zu diskutieren, dann ist der wesentliche Gegenstand der politischen Auseinandersetzung und auch zu gucken, was ist denn dann möglich und vielleicht hat der andere ja bessere Argumente als ich. Niemand kann von sich behaupten, er hätte die Weisheit gepachtet. Aber am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren, am Ende heißt eben auch Demokratie auch nicht, dass der, der immer nur am lautesten ruft aus irgendeiner Ecke oder der sich am meisten beschwert, auch alles bekommen kann. Es geht eben nicht nur darum, in der Verantwortung von Ihnen 71 für die Stadt Kassel und Sie haben hier die Haushaltshoheit, wir bringen als Magistrat nur was ein. Es geht nicht darum, Wünsche und Vorstellungen einzelner Interessensgruppen ganz unterschiedlich zu erfüllen, zu verfolgen. Vielfalt von strategischen Zielen und die Bedürfnisse möglichst aller Bewohner unserer Stadt ausgeglichen gilt es zu berücksichtigen. Und diese Interessen gilt es auch in unserem Haushalt abzubilden. Da kann man Schwerpunkte setzen, aber am Ende muss dieser Haushalt in Zahlen geronnene politische Verantwortung für über 205.000 Menschen, Einwohner dieser Stadt sein und eben die finanziellen Rahmenbedingungen von Kommunalpolitik ausmachen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben eben da nicht nur die Verantwortung für eine funktionierende Verwaltung, für die 3.500 Menschen, die bei der Stadt Kassel arbeiten, für ausreichenden Wohnraum, für gute Infrastruktur in Kindertagesstätten, in unseren Schulen, in den Straßen ganz besonders gern, auch wenn das der eine oder andere gar nicht glauben mag, wenn ich das sage, bei unseren Radwegen und bei der Radinfrastruktur, wo ich das immer nicht verstehen kann, das gehört dann auch eben zur Akzeptanz von Meinung, wenn man es mal sagt und man glaubt es nicht, für unseren öffentlichen Personennahverkehr, auch für unsere ganz aktuell Gesundheitsversorgung und nicht nur die in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum. Auch dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Für erholsame Grünflächen, den Zugang zum Internet, Herr Berghaus, Sie haben es vorhin angesprochen, einfach das, was unsere Stadt lebenswert und liebenswert macht und auch sicherer gemacht, dass man auch die öffentlichen Räume in dieser Stadt sorgenfrei und unbeschwert nutzen kann und am Ende auch sorgenfrei vor den Herausforderungen, Schicksalsschlägen, Fahrnissen des Lebens geschützt ist, indem man sich auch um die Menschen kümmert, denen es aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht gut geht, also eine vernünftige Sozialpolitik macht. Ich glaube, mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf, und ich führe Sie gleich nochmal durch die wesentlichen Zahlen hindurch, ist es uns einmal mehr gelungen, der Verantwortung für all diese Bereiche in einem ersten Entwurf, und das ist ja heute die Einbringung des Haushalts, gerecht zu werden, eben um kommunales Handeln auf die künftigen Herausforderungen auszurichten, weil wir eben eine Strategie verfolgen, einen Plan haben, wie Kassel, das ist ja vorher sogar von anderen sehr gerne in den Mund genommen worden, das beste Zuhause morgen aussehen soll, nämlich indem die großen Themenfelder unserer Zielsetzung Arbeit und Bildung, Wohnen, Mobilität, Lebensqualität zusammengefasst, aber auch Themen wie Digitalisierung im Haushalt abgebildet werden. Und der Haushalt 2020 ist auch ein besonderer, weil Sie zum ersten Mal einen Produkthaushalt vorfinden. Sie wissen ja, dass wir das mit der Kommunalaufsicht besprochen haben. Der Haushalt 2020 ist der erste Produkthaushalt, deshalb ist er in Produktbereiche, Produktgruppen und einzelne Produkte definiert. Das heißt, Sie werden es bei der Lektüre ein wenig anders vorfinden als in den letzten Jahren und Sie kriegen, das sage ich jetzt zwischengeschaltet, zu Beginn der ersten Lesung im Finanzausschuss nochmal eine Erläuterung, wie Sie sich in diesen Produkt, in diesem produktorientierten Werk, also der letzte Schritt, die Vollendung hin zur DOPIG, die ja von der Hessischen Gemeindeordnung vorgeschrieben wird, zurechtfinden können. Im Bereich Arbeit und Bildung sind einige, ich sage das gleich nochmal exemplarisch, Investitionen im Haushalt zu finden. Das wesentliche Thema ist ja eben nochmal angesprochen worden, Voraussetzungen, dass wir neben dem Finanzhaushalt, neben unseren Investitionen die Möglichkeit geschaffen haben, am Ende wird es ein ja ordentlicher dreistelliger Millionenbereich sein, aber das bemisst sich ja nicht in Zahlen gute Bildung. Da gibt es ein schönes schwedisches Sprichwort, dass ein Kind nämlich drei Lehrer hat, habe ich gefunden. Der erste Lehrer sind die anderen Kinder, der zweite Lehrer ist der Lehrer, dafür ist aber das Land zuständig, und der dritte Lehrer ist der Raum, in dem Bildung stattfindet, und für den sind wir zuständig. Und da ist es einer unserer Herzensangelegenheiten, und deswegen haben wir ja dieses Programm auf den Weg gesetzt. Zusätzlich zu dem, was wir im Finanzhaushalt haben, Mittel in ausreichendem Maß, die wir sonst nicht akquirieren hätten können, zur Verfügung zu stellen, um nicht erst übermorgen oder überübermorgen, sondern morgen schon mit dem Bau von diesen großen 70er-Jahre-Gebäuden, wir haben das ja hier diskutiert und es hat auch eine breite Mehrheit gegeben, zu beginnen, in die Planung einzutreten. Und die ersten Ergebnisse, gab es ja den Antrag, im letzten Finanzausschuss wird es natürlich dann auch, wie sich das gehört, und das soll dann hier auch entsprechend maximal transparent erfolgen mit Raumprogrammen, wie es ausgehen soll. Wir haben ja begonnen an der offenen Schule Waldau, vorgestellt werden, und Sie fassen hier am Ende hier die Verantwortung auch, indem Sie eine Beschlussfassung dann über jedes vorzunehmende Bauvorhaben vornehmen müssen und damit auch die Verantwortung übernehmen, was denn dann pro rata temporis in den nächsten Jahren dann nicht im Finanz-, aber im Ergebnishaushalt ankommen wird, um dieses Vorhaben, ich sage das nochmal, das ist eins, wenn nicht der größten Bauvorhaben in der Geschichte dieser Stadt, auf einen Block mit so einem großen Betrag, wo Sie hier schon die Verantwortung deutlich übernommen haben. Darüber hinaus sind aber eben im Finanzhaushalt in diesem Jahr Ersatzneubauten für die Paul-Julius-von-Reuter-Schule, für Ganztagsschulen, Kofinanzierungsmittel für KIP 2, das ist ja noch nicht alles vollendet und verbaut, in deutlich mehrstelligen Bereich vorhanden. Wir sind im Bereich der Bildung, und die erschließt sich ja nicht nur auf den schulischen Bereich, sondern auch auf den Bereich der Kita. Hier mit einer Qualitätsoffensive bei der Kita-Betreuung gut aufgestellt. Nur nebenbei, und das ist mir aber eigentlich zu wenig, weil das würde ich an anderer Stelle nochmal gern in den Mittelpunkt stellen, dass wir von 10.741 Plätzen im Kita-Bereich, 10.741 jetzt, mit dem Haushalt 2020, wie er jetzt vorliegt, auf 11.120 Plätze kommen, 11.120 Kita-Plätze in dieser Stadt. Also wir haben noch einmal 400 roundabout Plätze draufgepackt. Ich glaube, das ist eine ordentliche Zahl, die sich sehen lassen kann. Und weil wir nicht alles Verbaute auch über den Finanzhaushalt, also wir haben ja jetzt einige Üppelanträge in jüngster Vergangenheit gehabt, um auch beim Kita-Bau für diejenigen Kitas, die wir selbst betreiben, schneller voranzukommen. Es wird hier eben auch, und das ist dann keine, die Kollegen von den Linken hören schon gar nicht mehr zu, weil die das gar nicht glauben können, was alles im Haushalt drinsteht, vermute ich. Weil wir eben mit unserer Idee der GWG Pro und Immobilien GmbH und Co. KG nicht etwa mit den Schulen die Menschen dort überfordern, weil wir eben auch das Schulverwaltungs-, das Amt für Schule und Bildung, wie es heute heißt, und das Hochbauamt natürlich einbezogen sind, sondern wir vernünftig planen, sondern sogar im Kita-Bereich hier zusätzliche Aufgaben übernehmen. Denn es ist vorgesehen, und diese Vorlage werden Sie dann auch noch kriegen, ich sag's Ihnen nur schon mal vorneweg, die bekommen sie dann, dass wir diesen Kita-Neubau in Nordshausen, es ist ja ein Grundstück beschlossen worden, eben auch über die GWG Pro abwickeln, damit wir schneller und vernünftiger auch den Menschen beispielsweise im Stadtteil Nordshausen in dem Falle eine Kita ermöglichen, die sie schon einige Jahre sich gewünscht haben, wo einige Kinder jetzt schon in der Grundschule sind und die Mütter sagen trotzdem gut, dass ihr es jetzt macht, weil die nächsten Kinder kommen in Nordshausen bestimmt und die freuen sich dann darauf. Auch beim Thema Mobilität, Radverkehr und das werden wir dann von dem ersten Entwurf bis zum Beschluss des Haushalts, den ist im Dezember vorgesehen, und der Anpassung auch nochmal extra rausstellen, denn heute haben Sie beschlossen mit dieser Magistratsvorlage, mit einigen Änderungen, die seit Februar diesen Jahres vorliegt, aber da will ich nicht mehr drüber eingehen, dass wir künftig im Haushalt der Stadt Kassel, war jetzt neulich auch mal eine Anfrage hier in der Stadtverordnetenversammlung, dass wir explizit aufführen, wie viel für Radwegebau investiv und wie für Radverkehr konsumtiv, also im Ergebnishaushalt, verwandt werden. Das haben Sie heute beschlossen und deshalb setzen wir das dann auch um für den Haushalt 2020. Finden Sie noch nicht heute vor, weil Sie haben es ja heute erst beschlossen, aber die endgültige Version dann für das Haushaltsjahr 20 und alle Zeiten wird künftig so explizit, dann können Sie unter R wie Radverkehr, unter dem Produkt öffentliche Verkehrswege und im Verkehrsbereich eben nachlesen, wie viel dort investiv und konsumtiv aufgewandt wird. In 2020 sind es bislang, wir haben ja noch die Möglichkeit, ein Stück weit was zu machen bis zur Beschlussfassung, auch der Magistrat im ersten Entwurf 4,6 Millionen Euro investiv und nochmal etwas über 200.000 Euro an Sachmitteln konsumtiv. Und dazu kommen eben Stellen im Stellenplan, die aber auch vorher schon diskutiert worden sind. Also Sie merken, wir machen was. Natürlich sind wir noch lange nicht in Kopenhagen, aber wir sind schon mal losgefahren, wir sind auf dem Weg und dann gucken wir mal, was wir unterwegs noch alles an Fahrt aufnehmen können, wenn wir erstmal den Gang hochgeschaltet haben, die Übersetzung richtig funktioniert, die Kette gut geölt ist und dann sind wir auf einem guten Weg auch zu einer menschenfreundlichen, da wollen wir ja gemeinsam hin, explizit zu einer menschenfreundlichen Stadt, was die Mobilitätsvielfalt angeht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das, was ich sage, können Sie auch im Haushalt nachvollziehen. Das machen wir dann in der ersten Lesung explizit. Dann zeigen wir Ihnen gemeinsam die Stellen, wo Sie das nachlesen können. Also von wegen, das wäre hier alles verklausuliert, man würde es ja nicht finden. Das stimmt einfach so überhaupt nicht. Dann haben Sie auch größere Projekte eben beispielsweise drinne wie die Königin-Hof-Straße mit 1,8 Millionen Euro Radschnellweg vom Kasseler Osten über Kaufungen in die Stadt rein. Dieser Umbau ist im Haushalt hinterlegt. Sie haben die Kreuzung Weserstraße, Kurt-Wolter-Straße mit 1,1 Millionen Euro. Und Sie haben beim Thema Mobilität, und hier geht es ja auch um die Frage von Klimaschutz immer, eins unserer wichtigsten Projekte. Das habe ich beim Neujahrsempfang 2019 schon gesagt. Und dann erzähle ich an dieser Stelle auch immer ganz gerne, wenn mich dann einer fragt, auch von Kassel Kohlefrei und anderen, was sind denn eure Konzepte, eure Ideen? Das kriegt mir ja gar nicht alles so, in Kassel würde man sagen, das wird mir gar nicht alles gewahr. Wie verstehe ich denn das? Sag ich, ne? Ist ja ganz einfach. Also erstmal sind wir nur eine von drei hessischen Städten, die schon seit über 100 Jahren Dorf mit Straßenbahn ist. Also es gibt nur Darmstadt und Frankfurt und die Stadt Kassel, die eine Straßenbahn überhaupt in Hessen haben. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also ein elektrifiziertes Fortbewegungsmittel für breite Bevölkerungsschichten, ÖPNV, seit über 100 Jahren. Das haben die anderen nicht. Die haben ganz andere Probleme und Diskussionen wie wir. Und das muss man sich, finde ich, immer noch mal zu Gemüte führen, was wir eigentlich für einen Schatz mit der KVG, Straßenbahn, dem Schienenverkehr in unserer Stadt haben. Und dass wir gemeinsam ja daran arbeiten, den auch noch auszubauen, nämlich indem wir eine Straßenbahn nach Harleshausen bauen wollen. Und dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren, stecken auch Mittel in diesem Haushalt. Also ist das auch, das ist nur ein Beispiel, ich erkläre Ihnen gleich noch ein paar andere, ein Haushalt, der Klimaschutz, Energiewende und Mobilitätswende Anforderungen entspricht. Nämlich, indem wir Planungskosten, und das ist nur ein Teil des Gesamtprojekts, der ersten Planungskosten für das Projekt Wolfhager Straße 3 Brücken im Haushalt hinterlegt haben. Immerhin 650.000 Euro nur an Planungskosten. Sie kennen das ja, Eisenbahnkreuzungsrecht. Die Deutsche Bahn will oben drüber was bauen. Und deswegen sind wir gezwungen, vereinfacht unten drunter mitzubauen. Und das ist dann zwingend, kommen wir gar nicht drum rum. Aber die Chance ist eben, dann die drei Brücken, die eine Engstelle sind, wo es auch keinen Spaß macht. Fahrrad, ich habe das gestern selber auch erfahren, weil wir gestern auch lang gefahren sind bei Kassel-Radelt. Das war dann zwar ohne Autoverkehr, aber das ist schon verdammt eng, wenn da einer durchgeht. Haben alle recht, die sich darüber beschweren. Aber die so breit zu gestalten und zu bauen, dass eben am Ende nicht nur größere Gefäße, wie man das nennt, also Bahnen, in dem Fall Straßenbahn nach Halleshausen durchpasst, sondern auch eine vernünftige Radwegegestaltung hinzupackt. Denn die Straßenbahn nach Halleshausen am Ende nicht nur ein Mobilitätsprojekt, sondern ein Stadtentwicklungsprojekt über mehrere Stadtteile von Halleshausen, Kirch-Dittmold, Rothen-Dittmold, Holland bis in die Innenstadt hinein, die unsere Stadt ein Stück weit verändern ist. Und da sind wir in der Planung weit fortgeschritten und werden wir Ihnen entweder Ende diesen Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres die ersten Ergebnisse auch vorstellen können, wie weit sich das entwickelt. Schlüssel dazu ist aber die Wolfhager Straße und die drei Brücken, dass wir hier entsprechend vorankommen. Und deswegen ist das auch ein klimagerechter, mobilitätswendeorientierter Haushalt an dieser Stelle, auch wenn man das auf den ersten Blick manchmal gar nicht wahrhaben will und nicht verstehen will, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein anderer Bereich, jetzt komme ich nochmal zu dem Klimathema, das ist mir, da gibt's ja auch immer die ein oder anderen Anmerkungen. Ich bin am Freitag, 100 Jahre Volkshochschule, ein Stück weit überrascht worden, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war eine junge Frau von Fridays for Future, hat das Wort ergriffen. Ich glaube, Charlie hieß sie, sie ist nur mit dem Vornamen vorgestellt worden. Und die hat zu Recht sich beschwert mit dieser Kipptheorie, dass man das kippende Glas oder den Fall des Glases so nicht mehr verhindern könnte. Man könnte es höchstens noch ein Stück weit abfedern, auffangen. Man muss natürlich auch gucken, welchen Verursachungsbeitrag. Natürlich wollen wir das auch vor Ort machen, in der Bundesrepublik Deutschland. Aber die großen Hebel, gar keine Frage. Wissen wir auch, dass wir in den Vereinigten Staaten, China und Indien natürlich gucken müssen. Aber sie hat gleich dann bezogen, Herr Oberbürgermeister, und vor diesem Hintergrund, machen Sie doch bitte schnell und gleich das Kraftwerk Neue Mühle zu. Ja, Neue Mühle zu. Brennen Sie dort keine Kohle mehr. Habe ich gesagt, das ist ja schneller gesagt als getan, bei allem Verständnis. Und das meine ich wirklich redlich und ehrlich, bei allem Verständnis. Aber an dem Kraftwerk Neue Mühle hängt eben die Wärmeversorgung von einem Großteil, genaue Zahlen zwischen fast 40.000 Kasseler Haushalten, die, wenn wir das jetzt abschalten würden, weil die Fernwärme dran hängt, im nächsten Winter keine Wärmeversorgung haben. Und außerdem hängt der ein oder andere Arbeitsplatz hier auch dran. Und deswegen sage ich sehr deutlich, eine Energiewende und eine Klimaschutzdebatte kann es nicht ohne Beachtung der sozialen, arbeitsmarktpolitischen und wirtschaftlichen Folgen solcher Entscheidungen geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Egal wie, ganz ehrlich, das eine bedingt das andere. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Das muss man schon miteinander diskutieren. Und wenn man dann sagt, naja, wir haben ja schon vor einiger Zeit, und das braucht in Deutschland auch nun mal ein Genehmigungsverfahren, dass man anstrengen muss, ja schon einiges getan, indem wir eben biogene Ersatzbrennstoffe im Kraftwerk Neue Mühle verbrennen. Ich habe das jetzt mal salopp auf den Punkt gebracht, das ist mir eigentlich so rausgerutscht, aber bis dem sage ich es auch immer Kacke statt Kohle. Also dass Sie morgens um 6.30 Uhr immer denken, wenn Sie HNA lesen, wieder was für den Klimaschutz getan. Und oder extra Tipp, Herr Hagemann, Entschuldigung, ist am Wochenende ist nicht persönlich gemeint. So, aber jetzt Spaß beiseite, am Ende geht es tatsächlich darum, dass das eine pfiffige Idee war von Dr. Gudrun Stieglitz, da haben wir eine wirkliche Kapazität. Und das kommt viel zu selten in der Öffentlichkeit rum und auch wahrscheinlich in diesem Hause rum, was wir für eine wirklich hochkompetente Frau mit hohem technischen Verständnis als Kraftwerksspartenleiterin beim KVV-Konzern haben, die lange bevor andere Leute auf diese Idee gekommen sind, und diese Frau muss man deutlich loben und jetzt mal hervorheben, dieses Verfahren entwickelt hat, weil wir natürlich auch diese Klärschlämme, die ja nicht mehr von den Kläranlagen aufs breite Feld ausgebracht werden dürfen, sondern die die jetzt verkaufen müssen und wo wir zu günstigen Preisen seinerzeit noch seit einiger Jahren die eingekauft haben, nicht nur bei uns aus dem Klärwerk hier in der Gartenstraße, sondern von einigen anderen Klärwerken und damit, sage ich mal, die Möglichkeit auch über Jahre hinweg, diese dann in einer Bandtrocknungsanlage getrockneten Klärschlämme, das sind so kleine Pellets, riechen immer noch nicht ganz gut, aber sind halt hochenergetisch und sorgen dafür, dass man eben nicht mehr Kohle brennen muss. Sag ich mal, dieses vereinfachte Verfahren, entschuldigen Sie auch meine saloppe Ausdrucksweise manchmal, aber dann kann man sich's ganz gut einprägen, ist, glaube ich, noch vielen von uns gar nicht bekannt. Und was wir dort eine Benchmark gesetzt haben gegenüber anderen Städten, die versuchen, uns jetzt das nachzuempfinden. Also will sagen, am Ende müssen wir nicht immer das Rad neu erfinden, sondern wir sind schon auf einem sicherlich guten Weg. Das kann dann manchmal auch schneller gehen. Das ist dann auch anstrengend, wie Genehmigungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland laufen, weil diese Banktrocknungsanlage musste vom Regierungspräsidium in einem längeren Verfahren auch genehmigt werden. Ist jetzt genehmigt, kann mit begonnen werden. Wir haben die Liefermengen, verdienen Geld, weil wir das einmal denen abnehmen. Die geben uns Geld und können damit in der Einspeisung von Energie und der Umwandlung in Wärme auch nochmal nicht nur klimaneutral, sondern vernünftig Energie hinzugewinnen. So, und dann fragen Sie, was hat denn das alles mit dem Haushalt der Stadt Kassel zu tun? So, das ist ja der besondere Clou. Ja, das habe ich denen auch erzählt. Was ist denn eigentlich die wichtigste Voraussetzung, wo wir eine Stellschraube und einen Hebel haben, damit wir Klimawandel, Mobilitätswende steuern können? Ganz einfach, sage ich denen, dass wir eine kommunale Versorgungs- und Verkehrsunternehmung in unserem Eigentum haben. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass KVG und städtische Werke in öffentlicher Hand bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil wenn es die E.ONs oder Vattenfalls oder ENBWs dieser Welt wären, da können wir zwar vieles in der Stadtverordnetenversammlung beschließen, ich glaube, da sind wir uns einig, aber ändern können wir nichts. So, aber da haben wir Einflussmöglichkeiten, um das zu steuern. Und das hat dann aber sehr wohl was mit dem Haushalt zu tun, weil, wie Sie ja wissen, sind über den Konsolidierungsvertrag, also der Vertrag, der die Finanzbeziehungen der Stadt Kassel mit dem KVV-Konzern begleitet, jedes Jahr 10 Millionen Euro für den Anteil des Defizits am ÖPNV und für das Programm Fit für die Zukunft, also die Neuaufstellung des KVV-Konzerns im Haushalt drinne. Und da geht es eben einmal darum, dass die Fremdkapitalquote im KVV-Konzern gesenkt wird, die Eigenkapitalquote sich steigert und wir damit die KVV handlungsfähig machen, um solche Investitionen unter anderem auch in den Kraftwerkspark, Bandtrocknungsanlagen und so weiter und so fort finanzieren zu können und eben nicht in eine wirtschaftliche Schieflage bringen und dabei auch noch die Beschäftigungsverhältnisse vorhalten und eben Vorhaben wie Harleshausen, Straßenbahn oder jetzt die Anschaffung der Elektroomnibusse, sofern sie nicht gefördert werden, weil da ist ja auch ein Eigenanteil und all das, was wir bestellen im ÖPNV, auch eben ausgleichen und bezahlen. Das ist auch gut angelegtes Geld, meine sehr geehrten Damen und Herren, um Klimaschutz und Mobilitätswende voranzubringen. Und dann haben Sie auch beim Thema Digitalisierung, sagen Sie, wir sind ja gar nicht vorangekommen. Vorhin habe ich das so in der Debatte gehört. Naja, wir haben schon seit Jahren, Sie kennen ja die sprechenden Ampeln, Herr Berghaut, zumindest haben Sie es bestimmt schon mal gehört von mir, so auch dieses Jahr wieder 1,5 Millionen Euro. Das war jetzt nicht persönlich gemeint, Entschuldigung, Sie kennen die sprechenden Ampeln, aber ja, es gibt keinen Planet B, genau, die sprechenden Ampeln, die in der Lage sind, die haben es beim Neujahrsempfang vernommen, das meine ich damit, die in der Lage sind, Kommunikation mit den Verkehrsfahrzeugen aufzunehmen. Wir haben seit Jahren Mittel in diesem Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem, was uns europaweit führend macht, unsere Spezialisten, allen voran Dr. Mildner vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, die werden europaweit zu Kongressen angefragt, weil wie weit seid ihr denn in Kassel schon mit dieser Technik? Lassen Sie uns auch bitte positiv darüber reden. Sie bewilligen das jedes Mal mit der Zurverfügungstellung von Mitteln im Haushalt der Stadt Kassel und das schon seit einiger Zeit, sodass wir dort auch auf dem Weg zu einer smarten, umweltverträglichen und menschengerechten Stadt sind. Die Vernetzung der DV in den Schulen ist auch nochmal mit mehr als 1 Million Euro hinterlegt. Wir werden Kollegin Gothe und ich jetzt noch gemeinsam gucken, wie wir das Thema Digitalpakt ist ja jetzt in der Beschlussfassung im Hessischen Landtag diese Woche, glaube ich, oder nach den Ferien. Sitzungskalender angezeigt. Es ist jetzt nochmal von den kommunalen Spitzenverbänden abschließend Stellung dazu genommen worden, wie wir uns entsprechend verhalten. Und wir werden dann gemeinsam organisieren, Schulverwaltungsamt und unsere DV-Abteilung 114, wie wir diese Umsetzung innerhalb der Schulen hier in der Stadt Kassel organisieren. Am liebsten auch mit dem Wunsch, dass wir unseren Kofinanzierungsanteil eben auch mit Manpower umsetzen können, weil wir brauchen natürlich am Ende auch Menschen, die diese Digitalisierung in den Schulen vornehmen. Und wichtig ist aber, dass wir die Glasfaserverbindungen zwischen den Schulen, zwischen den Gebäuden schon gelöst haben und hier auch gemeinsam mit dem Stadtwerke-Konzern, und das ist dann auch unser Unternehmen Zukunft, einen zweistelligen Millionenbetrag in die Glasfaserverbindungen unserer Stadt, angefangen mit den Schulen, mit den Kitas und dann eine digitale Stadtmauer, ein Netz zu bilden. Das hatte ich auch im FIVICO schon mal errichtet, vorangebracht haben. Wir brauchen erstmal die Infrastruktur, damit wir dann auch was da anstöpseln können und eben smart, intelligent vorgehen. Und ganz so nebenbei sind für die deutschen Leichtathletikmeisterschaften, die wir ja in 2021, also im übernächsten Jahr wieder haben werden, für ein smartes Aue-Stadion, damit Sie nicht nur beim KSV Hessen mal gucken können, wie haben die anderen gespielt, sondern auch bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften vernünftiges, nicht nur Mobilfunk, sondern auch einen Internetzugang im Stadion haben und sich dann einloggen können, damit wir hier nicht abgehangen sind, sondern auch modern aufgestellt und nicht wie 2016, was für die Dauer dieser Leichtathletikmeisterschaften zukaufen müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann sind auch im Bereich Wohnen, Stadtumbau, Bettenhausen und der Neustadt für Kinderspielplätze noch im siebenstelligen Bereich Summen eingestellt für Investitionsprojekte, soziale Integration im Quartier und fürs Wesertor siebenstelliger Bereich. Das können Sie dann sicherlich alle ausreichend vornehmen. Also auch das Thema Wohnen. Christoph Nolda begleitet uns im Haushalt 2020 einmal mehr und sehr. Und wenn Sie fragen, ja, erschöpft sich das denn mit dem Klimaschutz und dem Umweltschutz nur in dem, was Sie jetzt bei Mobilität machen und beim Kraftwerk Neue Mühle, sage ich, niet, niet, mein Sohn, sondern wir haben auch für das Modellprojekt Zukunft Stadtgrün 830.000 Euro drinne, Modellvorhaben, was vom Amt 67 mit Christoph Nolda durchgeführt wird. Es gibt 700.000 Euro, ganz wichtig auch, denken Sie an den Frühjahr diesen Jahres, für Renaturierung und Hochwasserschutz an dieser Stelle, was in Bettenhausen, im Walebach, im Forstfeld und an der Losse passiert ist, soll sich ja nicht wiederholen. Deshalb sind natürlich auch Mittel vorgesehen, um hier voranzukommen und letztendlich auch für Modellprojekte Klimaschutz und Energieeffizienz noch ein sechsstelliger Betrag. Insgesamt, ich fange jetzt deswegen auch mit dem Finanzhaushalt an, investieren wir eben in diese strategischen Ziele in Zukunft und Daseinsvorsorge 70,7 Millionen Euro im Finanzhaushalt in 2020, stolze Summe 70,7 Millionen Euro. Davon sind 27 Millionen Euro Fördermittel, die wir eingeworben haben, aber immerhin 43,4 Millionen Euro eigene Investitionen. Und ich glaube, das ist eine verdammt hohe und gute Investitionsquote, mal einmal mehr belegt, dass wir eben nicht nur konsolidieren, unsere Schulden abbauen, sondern auch deutlich investieren. Und dazu müssen Sie ja die ganzen Projekte, die wir über die GWG Pro und die Immobilien GmbH und Co. KG bedienen, noch hinzurechnen. Also das ist schon ganz ordentlich, wie wir die Infrastruktur in dieser Stadt voranbringen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das funktioniert dann nur, und jetzt komme ich zu den Folien und leite Sie gern an den Folien nochmal durch die Zahlen. Das macht so viel Spaß, diese zu lesen. Das wird Ihnen genauso gehen, wenn Sie heute Nacht nur von Zahlen träumen. So viel Zeit sollten Sie sich allerdings noch nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir tatsächlich einen ordentlichen, ich gehe jetzt die Seiten einfach mal so durch, sage Ihnen die wesentlichen Stichpunkte dazu, einen ordentlichen Überschuss, also im ordentlichen Ergebnis, einen Überschuss planen zum jetzigen Zeitpunkt von sage und schreibe 9,25 Millionen Euro. Das ist im ersten Entwurf schon eine stolze Zahl, hatten wir so noch nicht. Das macht Erträge eben aus, ordentliche Erträge von 872,7 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von 863,4 Millionen Euro. Maßgeblich wissen Sie ja immer das ordentliche Ergebnis, nicht das außerordentliche, wo ja noch über Grundstücke und sonstige Werte involviert sind, eben 9,25 Millionen Euro. Das ist die Zahl, die Sie sich merken müssen. Jetzt sehen Sie auf der nächsten Seite, ja, danke, haben wir gut gemacht, nehme ich so an, war es unser Lob, dass wir das so vorgelegt haben. Auch gilt für die Kollegen natürlich, der Magistrat ist hier geschlossen. Sie sehen die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse in den letzten Jahren, wobei ihr immer bemerkt, 19 und 20 sind die Planansätze. Alle anderen Jahre zuvor, seit 2009 bis 2018, sind die Ergebnisse. Da wir aber die Planansätze auch immer halten und natürlich konservativ als vorsichtige Kaufleute planen, können Sie davon ausgehen, dass wir dann auch 8 Jahre in Folge mit dem 19er, aber auch dem 20er, 19er, der im Vollzug sich befindet, und dann dem geplanten 20er, 8 Jahre in Folge einen Überschuss erzielt haben im Haushalt der Stadt Kassel und wir Gott sei Dank weit weggekommen sind von der grauen Maus, die nur Schulden produziert und diese Überschüsse eben dafür verwandt haben, um zu investieren. Wie eben angesprochen, ich sage noch einmal, wir haben aus den letzten Jahren wir keine Investitionskredite aufgenommen, sondern wir haben das aus dem Cashflow finanziert, was wir finanziert haben, dreistelliger Millionenbereich. Und wir haben, komme ich nachher auch noch drauf, gleichzeitig einen dreistelligen Millionenbereich an Schulden abgebaut, eben konsolidiert. Das muss man auch erstmal können und voranbringen. Ist jetzt aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Entwarnung gegeben. Können Sie sich jetzt zurücklehnen und können sagen, ach, ist alles kein Problem, wird die nächsten Jahre auch alles super laufen. Da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, und so müssten wir hier auch miteinander umgehen, dass schon Eintrübungen der konjunkturellen Entwicklung sichtbar sind. Wenn Sie Wirtschaftsnachrichten verfolgen und lesen, dann wissen Sie, dass wir und das merken wir auch beim Gewerbesteueraufkommen im laufenden Jahr. Das sprudelt nicht so gut im Augenblick wie im Rekordjahr 2018. Sie wissen ja, im letzten Jahr hatten wir 173 Millionen Euro Gewerbesteueraufkommen. Das ist dieses Jahr nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Kommunen etwas am Stottern. Die Auswirkungen von Brexit, von einem Verrückten auf dem Präsidentenstuhl in Amerika, muss man ja ehrlicherweise sagen, so wie er sich benimmt und welche Auswirkungen das hat, von den Spannungen der Europäischen Union, manchmal unverantwortlich mit Russland, von der Ölpreisentwicklung, auch nachdem die ein oder andere Drohne jetzt fliegt und die bemerkt haben, dass auch eine Drohnenabwehr, gibt es übrigens in Kassel, ein hervorragendes Unternehmen, was sowas kann. Diese Entwicklungen koppeln uns eben nicht ab, sondern wir sind Teil auch dieser Entwicklung in der Stadt Kassel. Auch das Thema Niedrigzinsphase und Verlängerung dessen, was Mario Draghi vorgenommen hat, durch seine Äußerungen in Sintra und Christine Lagarde offensichtlich fortsetzt, wird gerade im Sparkassen- und Bankensektor dazu führen, dass die Zeiten eben nicht mehr so glorreich sind wie in der Vergangenheit. Also das gebietet uns zu Vorsicht und zu keinem hocherfreuten Umgang zu sagen, ach, das Geld kommt schon von alleine, wir reizen jetzt mal die Ansätze aus, sondern zu einem vernünftigen Erwarten und Planen eben mit Augenmaß, wie sich das gehört. Und Sie sehen einen Grundeffekt auf der nächsten Seite, 4, dass eben, wenn Sie jetzt nur mal den ordentlichen Aufwand im Vergleich zum ordentlichen Ertrag nehmen, an dem schwarz, an den grauen und gelben Balken sehen, dass wir jetzt nur mal von 16 nach 18 bei den ordentlichen Erträgen um 50 Millionen Euro gestiegen sind, wogegen der ordentliche Aufwand nur jetzt mal in diesem Verhältnis 2016 zu 2018, um ein Beispiel zu nennen, um 70 Millionen Euro gestiegen ist. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir in dieser Schere nicht weiter auseinanderlaufen, sondern sie enger zusammenführen, um eben uns auch zusätzliche Investitionen weiter zu verdienen. Auf der nächsten Seite sehen Sie das dann nochmal prozentual, wie die ordentlichen Aufwendungen und Erträge sich entwickelt haben, um das, was ich Ihnen eben gesagt habe, noch besser nachvollziehen zu können. Nächste Frage ist wie immer, wie setzen sich denn die ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Tortendiagramm zusammen? Und dann haben Sie bei den ordentlichen Erträgen, ist kein Wunder, das, was ich Ihnen mal gesagt habe, 38% unserer Einnahmen kommen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen. Das ist im Wesentlichen natürlich die Gewerbesteuer. Die ist hier im Haushalt mit 158 Millionen Euro geplant. Vorsichtig, können wir nicht so hoch ansetzen wie in den letzten Jahren. Wir haben Gott sei Dank eine gute Entwicklung beim kommunalen Anteil der Einkommensteuer. Da konnten wir jetzt noch mal was draufsetzen. Hier sind 100 Millionen Euro hinterlegt. Zeigt, dass das sehr stabil ist. Sie sehen aus weiteren Folien hier in der Ergänzung, dass die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten deutlich gestiegen ist. Die Arbeitslosenquote, wissen Sie ja alle, deutlich gesunken ist. Beides führt in der Kombination mit einer höheren Beteiligung der Kommunen an der Einkommensteuer eben zu einem weiteren Anstieg. Das besagt auch, dass wir beim Pro-Kopf-Aufkommen nahe an den 500 Euro pro Kopf sind. Offenbach haben wir lange hinter uns gelassen. Richtung Darmstadt müssen wir kommen. Die haben mehr, sind aber auch kleiner wie wir. Müssen wir berücksichtigen. Nach wie vor ist auch das Thema Schlüsselzuweisungen. Da bin ich bei einem spannenden Thema, was auch den Hessischen Landtag beschäftigen wird. Die sind nämlich mit 21% nach wie vor eine deutliche, fast ein Viertel der Stütze unseres Ertragsaufkommens. Sie kennen das Vorhaben der starken Heimat. Es gibt hier eine parteiübergreifende, ich will jetzt keine Landespolitik machen, aber ich bin nun mal Kasseler Oberbürgermeister und Präsident des Hessischen Städtetages, eine parteiübergreifende, ich weiß, dass das nicht überall der Fall ist, aber eine parteiübergreifende im Städtetag, in der kommunalen Familie, klare Aussage, egal ob das die Grünen, die Schwarzen oder die roten Kollegen sind im Hessischen Städtetag, dieses Vorhaben abzulehnen, weil wir, glaube ich, am Ende selber besser wissen, was wir mit den Mitteln machen können, die hier entscheiden können, als wenn wir über Zuweisungen aus Wiesbaden, wenn die auch positiv motiviert sind. Ich habe es ja mit Michael Boddenberg, Matthias Wagner besprochen, dass man einen Ausgleich zwischen Stadt und ländlichem Raum herbeiführen will. Ist ja vollkommen in Ordnung, verstehe ich auch. Ist ja gar keine Frage, aber nur die sollen das mit Landesgeld machen und nicht mit kommunalem Geld. Das ist Veränderung. Und das sehen die grünen Kollegen Partsch und die schwarzen Kollegen Becker und Wingenfeld genauso, auch wenn es hier möglicherweise anders gesehen wird, aber es ist nun mal so und dann muss man es auch akzeptieren. Sie sagen ja auch, Herr Geselle, Sie haben vollkommen recht, es ist ein Angriff. O-Ton Matthias Wagner und Michael Boddenberg und Thomas Schäfer. Es ist ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Ja, klar. Ja, klar, es ist ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Ja? Geben Sie ja zu, aber wir machen es halt. So, und dann sage ich, okay, wir werden es möglich nicht verhindern können, aber wir haben da eine klare Position. Ich finde es immer noch besser, wenn wir es selber machen könnten. Aber wir sind natürlich auch in den Schlussgesprächen in den nächsten Wochen, um hier nochmal die kommunale Position zu stärken. Und wir sind hier nicht im Hessischen Landtag. Sie sehen, wie die übrigen Erträge sich zusammensetzen bei den Aufwendungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehen Sie, dass wir die Transferaufwendungen mit 28% weitestgehend im Fokus haben. Das sind natürlich Transferaufwendungen für den sozialen Bereich. Das Thema Bundesteilhabegesetz ist hier ein relevanter Punkt. Berlin beschlossen, in Hessen weitergereicht. Wir haben uns dazu entschlossen, gemeinsam auch das über den Landeswohlfahrtsverband zu regeln. Landeswohlfahrtsverband konnte seinen Haushalt, Herr Kollege Jürgens, konsolidieren, sodass wir in 2020, jedenfalls nach unseren Dankeschön-Zahlen, ähnliche Aufwendungen, das sind knapp 52 Millionen Euro, für die Stadt Kassel erwarten. Aber das Bundesteilhabegesetz hat eben auch in der Umwandlung, wie wir es jetzt vorgenommen haben, auch zur Folge, dass wir einen Mehraufwand bei der Stadt Kassel haben, weil wir einzelne Leistungen in diesem Lebensabschnittsmodell, ist halt so beschlossen worden, deshalb kurz dazu, ist ja auch in Ordnung, aber das muss eben auch finanziert haben, indem wir mehr Stellen im Sozialamt brauchen und einen höheren Aufwand im Jugend- und Sozialamt an dieser Stelle eben haben. Hinzu kommen natürlich mehr Leistungen, das eben gesagt, auch im Kita-Bereich zusätzliche Plätze. Im Bereich der Leistungen nach dem SGB VIII ist nach wie vor eine gleichbleibende Fallhäufigkeit festzustellen. Allerdings werden nach wie vor die Kosten pro Fall deutlich teurer, sodass hier auch der Aufwand ein Stück weit steigt. Etwas, wo wir gegensteuern müssen. Und ich will nicht verhehlen, dass nachdem wir die Sachaufwendungen, das sehen Sie aus der Folie, auch reduzieren konnten vom Aufwand, die Personalaufwendungen mit 25% einen deutlichen Anstieg ausmachen, sehen Sie auf der nächsten Folie. Der Personalaufwand ist um 20 Millionen Euro in den letzten drei Haushaltsjahren, jetzt von 18 abgeschlossen, auf 20 gestiegen. Sachaufwand konnte um 5 Millionen reduziert werden. Transferleistungen sind gestiegen, Zuweisungen, Zuschüsse. Sagt einmal mehr, dass wir, auch wenn wir so einen Überschuss jetzt planen, und die wollen wir auch zukünftig planen, weil wir noch mehr investieren wollen, vorsichtig auch hier umgehen müssen. Wenngleich ich sage, Personal ist das wesentliche Kapital, eigentlich kein passender Begriff bei Personal, aber der wesentliche Kern, das, was kommunale Selbstverwaltung ausmacht. Und dann gehen Sie mal auf die Seite 11. Da sehen Sie jetzt nochmal über die letzten 10 Jahre die Entwicklung der Personalaufwendungen von 119 Millionen Euro auf jetzt 183 Millionen Euro, das ohne Versorgungsaufwendungen. Und Sie sehen dahinterlegt, dass wir mittlerweile 2.983 Stellen haben bei der Stadt Kassel, also Vollzeitäquivalente mit 3.500 Menschen, die auf diesen Stellen sitzen. Und dann fragen Sie sich natürlich zu Recht, nächste Seite, sehen Sie das, wie sind denn die Stellenpläne, wie haben die sich entwickelt? Sie sehen einen Anstieg von in diesem Zeitraum von 2009 nach 2020 um 700 Stellen. Und Sie fragen sich natürlich zu Recht, wie konnten das passieren? Jedes Jahr wieder. Haben die da nicht richtig hingeguckt? Und dann sage ich ganz deutlich, natürlich haben wir richtig hingeguckt. Aber wenn man mehr Kita-Plätze will und Sie sehen, dass das Jugendamt der Stadt Kassel mit über 900 Beschäftigten, fast ein Drittel des städtischen Stellenplans ausmacht, also des städtischen Personalkörpers, 3.500 Beschäftigte, 900 fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Jugendamt und wir natürlich eine Vielzahl von Erzieherinnen und Erziehern brauchen, um diese über 11.000 Kita-Plätze sicherzustellen und den Qualitätsanspruch gerecht zu werden, dann kommt natürlich ein Großteil auch daher, ist vollkommen sachlogisch und ist auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, gut investiertes Geld an dieser Stelle. Deswegen, aber um diese Qualitätsoffensive noch besser zu untermauern, haben wir uns, und das haben nicht erst Ulrike Gothe und ich, sondern schon ihre Vorgängerin Anne Jans und ich vorgehabt, und das werden wir jetzt zum 31.12., also mithin zum 1.1. diesen Jahres realisieren, werden wir aus dem Jugendamt zwei Ämter machen. Jugendamt im Sinne des SGB 8 sind beide, aber es gibt ein Amt, das wird das Amt 59 werden, was sich ausschließlich um Kita-Angelegenheiten in dieser Stadt kümmert. Kindertagesbetreuung, Planung, Umbau, allein um dem gerecht zu werden. Beide diese Führungsspanne, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir uns sehr einig, von über 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dieses riesig gewordene Amt mit einer solchen Aufgabenvielfalt ist nötig macht und auch was die Führung und die Gerechtigkeit der Entlohnung für die Führungskräfte angeht, nötig macht, das in zwei Ämter, die beide im Dezernat 5 natürlich bleiben, aufzuteilen und ein Stück weit, um Prozesse besser noch zu steuern, auch das Thema Controlling im SGB 8 besser zu steuern, also den Hilfen zur Erziehung besser zu steuern und um eine bessere, noch effizientere Planung für den Kita-Neubau voranzubringen, eben in zwei Ämter aufgliedern. Das wird zum 1.1. nächsten Jahres geschehen. Und das ist auch Teil unserer Kita-Qualitätsoffensive, die wir hier gemeinsam im Magistrat fahren. Das wird dann auch die ein oder andere Stelle, deshalb spreche ich es hier an, zusätzlich bedürfen. Aber nochmal, das ist für mich gut angelegtes Geld, um hier noch besser, noch effizienter beim Thema Kita-Ausbau in dieser Stadt und kümmern um die jüngsten Menschen in dieser Stadt voranzukommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Übrigen ist beim Thema Sicherheit, Feuerwehr, auch Ordnungskräfte, sind hier Stellen hinterlegt, weil es geht natürlich auch darum, und das ist dann nicht nur dem Kollegen Nolder und Stochler, der für Sicherheit zuständig ist, sondern auch mir ein Ärgernis, dass die Achtsamkeit auch im Umgang mit öffentlichem Eigentum, wenn jetzt mal an unsere Grünflächen denken und die Vermüllung und die Frage, wie anderes Verhalten hier vorgezogen ist, schon ein Ärgernis, und deshalb sind zu Recht hier auch nochmal 8 zusätzliche Stellen im Ordnungsbereich. Und da geht es nicht nur um Sanktionieren, sondern wir haben ja diesen Zweiklang, präventiv und repressives Vorgehen im Einklang. Aber letztendlich muss man an bestimmten Stellen, das haben wir ja gesehen, auch mal sagen, Freunde, also hier euren ganzen Dreck, allen Müll, sage ich mal, liegen lassen in den öffentlich zugänglichen Fällen, das geht's nicht. Da muss man auch mal eine klare Kante zeigen als ein Beispiel. Und Freunde, das wollen wir nicht. Deshalb sind auch für diesen Bereich Gelder hier im Haushalt, meine sehr geehrten Damen und Herren, und Stelle, deshalb spreng ich es an, hier hinterlegt. Aber gleichwohl müssen wir uns die Frage stellen, ob wir mit diesen Stellen immer weiter so wachsen können. Kann das funktionieren? Glaube ich nicht. Wir müssen, und das ist auch eins unserer Ziele, agiler auch beim Thema Verwaltung werden, agil und Verwaltung auch ein Stück weit modern und neu denken. Es gibt die ein oder anderen Vorgangsweisen in unserer Stadt, die schon immer so waren, habe ich jetzt neulich auch in der Amtsleitertagung gesagt, schon immer so waren, wo sich gar keiner Gedanken gemacht hat und ob die überhaupt noch angezeigt sind. Nur ein Beispiel, und dann sehen Sie, was ich damit meine, um sicherzustellen, dass jede Person auch nur das verfügen und unterschreiben darf, und verantworten, also eine Rechnungslegung verantworten darf, was ihrer Funktion gerecht wird, gibt es eine Regelung in den allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen der Stadt Kassel schon seit unvordenklicher Zeit. Und das geht dann so eine Kaskade aus dem jeweiligen betroffenen Amt, vom Sachbearbeiter, Sachgebietsleiter, Abteilungsleiter, Amtsleiter, Dezernent, zum anderen Dezernenten in die Kämmerei, wo extra eine Stelle dafür da ist, das zu kümmern, bis hinterher zum Kämmerer oder Oberbürgermeister, der unterschreiben muss, wie weit Vergaben freigezeichnet werden dürfen, wie weit Rechnungen unterschrieben werden dürfen. Und dann kriegen sie natürlich teilweise Leute, und das geht dann auch über die Vorzimmer jeweils. Sie denken sich, wie umständlich dieser Verwaltungsweg ist. Und dann kriegen sie teilweise Namen von Personen, 3500 Menschen. Und ich kenne schon eine ganze Menge in der Stadt Kassel, aber ich kenne auch nicht jeden persönlich, noch weiß ich von jedem persönlich, wie vertrauenswürdig er ist, sondern das sind die dezentralen Vorgesetzten, die natürlich entscheiden und wissen müssen, was kann man denen verantworten und was kann man denen unterzeichnen lassen. Aber das ist eine riesen Armada von Vorgängen, Bürokratisierung, die aufgebaut worden ist, nur um am Ende den Willem darunter zu machen, das dann abzulegen und Sicherheit zu haben. Dabei ist Dezentralität auch in sowas eine Frage. Und wenn man das ein Stück weit verändert, Sie glauben gar nicht, wie viele Ressourcen man freikriegt und auch ein Stück weit von Arbeit entlastet wird und hier effizienter und zielgerichteter vorangehen kann. Und das sind dann Themen mit vernünftiger Personalwirtschaft und solche Herangehensweise, manchmal auch mit einem Blick von außen und neuen Ideen, wie man so einen Stellenanstieg, der in der allgemeinen Verwaltung relativ gering ist, aber abfedern kann, um hier besser voranzugehen. Deshalb werden wir hier auch ein Projekt entwickeln. Es wird jetzt nicht mehr ab 2021 einen Stellenanstieg geben, sondern eine Konsolidierung, ohne das auf dem Rücken, sage ich sehr deutlich, der Beschäftigten auszutragen. Keine Frage, aber das eine oder andere ist nicht mehr zeitgemäß. In den nächsten Beiträgen, ich habe mich gestern bei Kassel-Radl irgendwie erkältet, offensichtlich, Entschuldigung, der Wind hat mich getragen und auch erkältet. So, sehen Sie nochmal die Entwicklung des Steueraufkommens, der Vergleich der hessischen Städte, darauf bin ich bereits eingegangen, die Schlüsselzuweisungen, die LWV-Umlage und unsere Gesamtverschuldung, wo wir jetzt sage und schreibe, im Jahr 2019 nur noch 365 Millionen Euro, das war die Zahl, die noch offen steht, haben. Wir haben nach dem Schutzschirm dann um 260,5 Millionen Euro erleichtert, im Jahr 2013 von 513 Millionen Euro auf 365 abgebaut, also minus 150 Millionen Euro auch noch nebenbei getilgt, haben keine Kassenkredite mehr, das ist die Maßgabe der Hessenkasse, und sind, glaube ich, auch hier sehr gut aufgestellt und haben unter dem Schnitt, und da freue ich mich auf die Debatte mit Ihnen, hier sehen Sie noch einige Zahlen zu den Fallzahlen, zur Kita-Betreuung, eine hervorragende Grundlage für kommunales Wirtschaften im Haushaltsjahr 2020 mit Mut, mit Entschlussfreudigkeit und mit der Maßgabe, das Richtige für die Zukunft unserer Stadt zu tun. Recht herzlichen Dank zu dieser späten Stunde für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Damen und Herren, gute Besserung. Nach entsprechend der geübten Praxis und der Absprache im letzten Ältestenrat beantrage ich die Überweisung des Haushalts 2020 in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zur weiteren Beratung. Die erste Lesung des Haushalts wird in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am Mittwoch, den 16. Oktober, 16.30 Uhr, stattfinden. Das ist mein Antrag. Spricht jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich hierüber abstimmen. Wer dafür ist, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Einstimmig so beschlossen.